Umso mehr eine Witwe.
Sie mag behaupten, Ranley habe sie niemals angerührt, aber ich werde es nicht glauben.
Frauen tranken Mondtee nur aus einem Grunde. Jungfrauen brauchten ihn nicht.
Mein Sohn wurde betrogen. Margery hat einen Liebhaber, das ist Hochverrat und muss mit dem Tode bestraft werden.
Hoffentlich würde Mace Tyrells Drache von einer Mutter lange genug leben, um dem Prozess beizuwohnen. Indem sie darauf beharrt hatte, Tommen und Margery sofort zu verheiraten, hatte sie ihre wertvolle Rose selbst zum Tod durch das Schwert des Henkers verdammt.
»James hat Sir Ellen Payne mitgenommen. Ich denke, ich muss mir einen neuen Richter des Königs suchen, der ihr den Kopf abschlägt.«
»Ich werde es machen«, bot sich Osmond Kettleblack an und grinste unbeschwert. »Margery hat einen hübschen kleinen Hals. Ein scharfes Schwert wird glatt hindurchgehen.«
»Würde es«, sagte Taina. »Aber eine Tyrell-Armee steht vor Storm's End und eine weitere in Maidenpool. Die haben auch scharfe Schwerter.«
»Rosen, überall nur Rosen, zu ärgerlich.«
Noch brauchte sie Mace Tyrell, wenn auch nicht seine Tochter. Zumindest bis Stannis besiegt ist.
»Dann brauche ich niemanden mehr.«
Aber wie konnte sie die Tochter loswerden, ohne den Vater zu verlieren?
»Verrat ist Verrat«, sagte sie. »Aber wir brauchen einen Beweis. Einen stichhaltigeren als nur den Mondtee. Falls ihre Untreue bewiesen werden kann, muss sogar der eigene Vater sie verstoßen, oder ihre Schande überträgt sich auch auf ihn.«
Kettleblack kaute auf dem einen Ende seines Schnurrbarts.
»Wir müssen sie auf frischer Tat ertappen.«
»Wie?« »Qyburn lässt sie Tag und Nacht beobachten. Ihre Diener nehmen meine Münzen, doch sie berichten nur Unbedeutendes. Niemand hat diesen Liebhaber je gesehen. Die Ohren vor ihrer Tür hören Gesang, Lachen, Geplapper, aber nichts, das mir von Nutzen wäre.«
»Margery ist zu schlau, um sich so leicht erwischen zu lassen«, sagte Lady Meriwether. »Ihre Frauen sind ihre Burgmauern. Sie schlafen bei ihr, ziehen sie an, beten mit ihr, lesen mit ihr, nähen mit ihr. Wenn sie nicht auf der Beizjagd ist oder ausreitet, spielt sie Komm in meine Burg mit der kleinen Alysanne Bulwer. Sobald Männer in der Nähe sind, wird sie von ihrer Septa oder ihren Cousinen begleitet. Irgendwann muss sie sich doch mal von ihren Hennen trennen«, beharrte die Königin.
Ein Gedanke schoss ihr durch den Kopf.
»Es sei denn, ihre Damen sind beteiligt. Nicht alle, vielleicht aber einige.«
»Die Cousinen?«
Sogar Taena klang ungläubig.
»Alle drei sind jünger als die kleine Königin und viel unschuldiger.«
»Kokotten im Weiß der Jungfrau. Das macht ihre Sünden nur noch schockierender. Sie machen ihren Namen Schande.«
Plötzlich konnte die Königin es beinahe greifen.
»Taena, euer hoher Gemahl ist mein Justiziar. Ihr beide müsst heute Abend mit mir speisen.«
Sie wollte es rasch erledigen, ehe es Margery in den kleinen Kopf kam, nach Highgarden zurückzukehren oder sich nach Dragonstone ans Sterbebett ihres verletzten Bruders zu begeben.
»Ich werde die Köche anweisen, einen Keiler für uns zu braten, und natürlich brauchen wir Musik, die bei der Verdauung hilft.«
Taena begriff schnell.
»Musik, genau.
Geht und erzählt eurem hohen Gemahl davon und bestellt den Sänger«,
drängte Cersei.
»Sir Osmond, ihr dürft bleiben. Wir haben noch einiges zu besprechen. Und Qyburn brauche ich auch.«
Bedauerlicherweise hatte die Küche kein Wildschwein zur Hand, und um Jäger loszuschicken, fehlte die Zeit. Daher schlachteten die Köche eine der Säue aus der Burg und trugen den Schinken mit Nelken gespickt und mit Honig und getrockneten Kirschen übergossen auf. Das war zwar nicht genau das, was Cersei wollte, doch sie musste sich damit begnügen. Im Anschluss gab es gebackene Äpfel mit scharfem weißen Käse. Lady Taena genoss jeden Bissen. Orton Meriwether weniger. Sein Gesicht war von der Brühe bis zum Käse fleckig und bleich. Er trank viel und blickte immer wieder verstohlen zu dem Sänger herüber.
»Jammer schade um Lord Giles«, sagte Cersei schließlich. »Ich vermute allerdings, seinen Husten wird niemand vermissen.«
»Nein, nein, ich glaube nicht.«
»Wir brauchen einen neuen Lord Kämmerer. Wenn im Tal nicht eine solche Unruhe herrschte, würde ich Petter Baelish zurückholen, aber Ich bin geneigt, es mit Sir Harris in diesem Amt zu versuchen. Er kann nicht schlechter sein als Giles. Und er hustet wenigstens nicht.«
»Sir Harris ist die Hand des Königs«, sagte Taina.
»Sir Harris ist eine Geisel und noch dazu eine klägliche.«
»Es ist Zeit, dass Tommen eine energischere Hand bekommt.«
Lord Orton hob den Blick von seinem Weinkelch.
»Energisch, sicherlich.«
Er zögerte.
»Wer?«
»Ihr, Mylord. Euch liegt es im Blut. Euer Großvater hat den Platz meines Vaters als Aerys Hand eingenommen.«
Natürlich hatte man ein Schlachtross gegen einen Esel eingetauscht, als Tywin Lannister durch Owen Meriwether ersetzt wurde. Doch Owen war bereits ein alter Mann gewesen, als er Aerys ihn ernannte, liebenswürdig, aber untauglich. Sein Enkel war jünger und... Nun, er hat eine starke Frau. Leider konnte nicht Taena die Hand werden. Sie war dreimal der Mann, der ihr Gemahl war, und weitaus unterhaltsamer. Allerdings war sie in Myr geboren und außerdem eine Frau, also musste Orton genügen.
»Ich habe keinen Zweifel, dass ihr die Aufgabe besser erledigen werdet als Sir Harris.«
»Der Inhalt meines Nachttopfs kann das besser als Sir Harris.
Wäret ihr damit einverstanden?«
»Ich, ja natürlich. Euer Gnaden erweisen mir eine große Ehre.« »Eine größere, als ihr verdient habt.«
»Ihr habt mir gute Dienste als Justiziar geleistet, Mylord. Ihr werdet das gewiss in diesen unangenehmen Zeiten, die vor uns liegen, fortsetzen.«
Als sie sah, dass Meriwether begriff, worauf sie hinaus wollte, wandte sich die Königin lächelnd dem Sänger zu.
»Und ihr sollt ebenfalls belohnt werden für alle die süßen Lieder, die ihr während des Essens für uns gespielt habt. Die Götter haben euch mit einer Gabe gesegnet.«
Der Sänger verneigte sich.
»Euer Gnaden sind zu freundlich.«
»Nicht freundlich«, erwiderte Cersei, »nur wahrheitsliebend. Taena hat mir erzählt, dass man euch den blauen Barden nennt.«
»Das stimmt, euer Gnaden.«
Seine Stiefel waren aus geschmeidigem blauen Kalbsleder, die Hose aus feiner blauer Wolle. Sein Obergewand bestand aus hellblauer Seide und glänzendem blauen Satin. Er hatte sich sogar nach Art der Tyroshi das Haar blau gefärbt. Lang und lockig fiel es auf seine Schultern und roch, als habe er in Rosenwasser gebadet.
»Aus blauen Rosen, ohne Zweifel«,